ARD Sounds.
Wie läuft es eigentlich vor der deutschen Küste? Die Offshore-Windkraft meine ich. Geht's da voran? Wer in der letzten Zeit die Nachrichten dazu verfolgt hat, der konnte schon mal verwirrt sein. Einerseits las man da die reinsten Jubelmeldungen. Die Neptunwerft in Rostock beispielsweise, die hat einen Milliardenauftrag gekriegt, um zusammen mit anderen Unternehmen für Windparks in der Nordsee eine Converter-Plattform zu bauen. Das ist so eine Art Umspannwerk auf dem Meer. Außerdem geht diesen Sommer der leistungsstärkste Windpark ans Netz, den Deutschland jemals hatte. Aber andererseits habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass zwei sehr große Player, BP und Total nämlich, zumindest einen Teil der von ihnen in Nord- und Ostsee geplanten Mega-Windparks nicht mehr bauen wollen. Und das ist ein echtes Problem, denn
Offshore-Wind ist eine sehr wichtige Komponente für ein zukünftiges klimaneutrales Energiesystem. 2045 soll etwa jede fünfte Kilowattstunde Strom von Windkraftwerken in Nord- und Ostsee kommen.
Das heißt, Millionen Haushalte und auch große Teile der Industrie sollen dann mit Strom vom Meer versorgt werden, sagt Philipp Gaudron vom Think Tank Agora Energiewende. Schaffen wir das noch? Und was braucht es denn, damit die Windkraft auf See wieder in Schwung kommt? Kurz, wie kommen wir vom Problem zur Perspektive? Das wollen wir ja heute klären und das fragt sich aktuell auch die Bundesregierung, die arbeitet nämlich gerade an einem neuen Gesetz. Damit herzlich willkommen zum ARD Klima Update. Ich bin Susanne Tappe und eine neue Folge von uns findet ihr jeden zweiten Mittwoch, zum Beispiel in unserer App ARD Sounds.
Das ARD Klima Update.
Was braucht es, damit die Offshore-Windkraft zum Erfolg wird? Mit dieser Frage haben wir uns schon mehrfach hier beschäftigt und vor kurzem war mein Kollege Arne Schulz nochmal unterwegs und hat darüber mit Leuten aus der Branche im dänischen Esbjerg geredet. Hallo Arne, warum in Esbjerg?
Hi. Ja, weil das eine spannende Stadt ist, die sich immer neu erfunden hat. Also früher war das mal ein Fischereihafen, dann eine Weile Zentrum der Öl- und Gaswirtschaft. Inzwischen aber werden von hier aus ganz viele Windräder auf die Nordsee gebracht und dann dort installiert. Ich war im Frühjahr da, da lagerten gerade Anlagen für den Windpark He-Dreit vom Energiekonzern NBW da auf den Flächen. Der soll bald komplett am Netz sein und dann ist das der größte deutsche Offshore-Windpark. Und daneben gab es aber auch schon Flächen, wo Windkraftanlagen für andere Parks lagen. Und manche sagen, Esbjerg ist tatsächlich der wichtigste Basishafen für die Offshore-Windkraft weltweit.
Und sieht man das gleich, wenn man nach Esbjerg kommt?
Ja, also je nachdem, wo man ist, da gibt es auch Straßenzüge, die sind so ganz hübsch, dänisch, gemütlich, hügelig. Aber wenn man dann im Zentrum so runtergeht Richtung Meer, dann ist da einfach grauer Industriehafen. Und über diesen ganzen Hafengebäuden, da sieht man schon von Weitem überall so Masten aufragen, etwa 150 Meter hoch. Und das sind die Türme der Offshore-Windkraftanlagen. Daneben sieht man auch diese Kräne. Und ja, also ich glaube, man kann aus Esbjerg sehr viel lernen, wie dieser Ausbau funktioniert und wo die Probleme liegen.
Warte mal, 150 Meter? Das ist aber doch viel mehr als früher, oder?
Ja, das stimmt. Und da kommen ja dann auch noch die Flügel dran, also die Rotorblätter, genauer gesagt. Wenn man das alles zusammen aufbaut, diese Rotorblätter, die haben einen Durchmesser von mehr als 230 Metern. Außerdem noch die Maschinenhäuser, auch das sind gigantische Teile. Das sind also diese Dinger, die später ganz oben hinter den Rotorblättern dranhängen mit der ganzen Technik drin. Und die gesamte Anlage, die ist mittlerweile fast so groß wie der Eiffelturm. Und das hat nicht nur mich beeindruckt, sondern auch Jörn Dehinghaus, der ist Projektleiter für den Windpark He-Dreit von NBW. Den habe ich da im Hafen getroffen, so ein ruhiger, bodenständiger, sehr freundlicher Typ ist das. Und was ich ganz lustig fand oder was ich zumindest nicht erwartet hatte, der Besuch da war für ihn selbst auch noch total spannend. Offenbar ist er so weit oben in der Hierarchie, dass er selbst gar nicht mehr so oft rausfährt. Der war erst das zweite Mal vor Ort in Esbjerg, seit dieses Projekt läuft.
Allein jetzt hier vor Ort zu sein und die Komponenten zu sehen, also lange Zeit, man hat ja Jahre daran gearbeitet und viel Papier gewälzt und Verträge verhandelt und die Anlagen immer nur konzeptionell gesehen und wenn man dann zum ersten Mal die Anlage in den Dimensionen sieht, ist das schon stark beeindruckend. Ja.
NBW baut die Windräder nicht selbst, richtig?
Nee, genau. NBW hat Anlagen bei Vestas bestellt. Das ist ein großer dänischer Hersteller. Und die sind verantwortlich für den Bau der Windräder, aber auch das Verladen hier im Hafen und dann die Errichtung der Windräder im Meer. NBW ist sozusagen deren Kunde und eben aber auch später der Windparkbetreiber. Und das, was Dänghaus einkauft an Windkraftanlagen, das ist wirklich nicht mehr vergleichbar mit früheren Projekten. Es gab da unfassbare technologische Entwicklungen in den vergangenen Jahren. Und das hat er direkt miterlebt. 2010 ist er angefangen bei NBW und sein erstes Projekt war der Ostsee-Windpark Baltic 1, der erste kommerzielle deutsche Offshore-Windpark überhaupt. Und das waren viel kleinere Anlagen. Also um den Strom zu erzeugen, den dieser gesamte Windpark Baltic 1 liefert, braucht man heute nur noch 3 Anlagen. Die bauen aber bei Hedreit in diesem aktuellen Projekt nicht 3, die bauen 64 Anlagen.
Also 64 Windräder in diesem riesigen Format, du hast es gesagt, Eiffelturmgröße. Das heißt ja dann, die Zahl habe ich gelesen, dieser eine Windpark allein, der wird Strom für mehr als 1 Million Haushalte liefern.
Genau, man kann das auch noch an einer anderen Zahl festmachen. Also in der Branche schauen die immer stark auch auf die Leistung dieser Anlagen. Der erste Park von NBW damals, der hatte pro Windrad 2,3 Megawatt Leistung. Beim nächsten Projekt ein paar Jahre später waren es dann schon 7 Megawatt.
2019, als wir Hohe See installiert haben, zu dem Zeitpunkt habe ich auch die größte Anlage installiert. Ja, das war dann die 7 DD von Siemens Gamesa, war auch zum dem Zeitpunkt die größte verfügbare Anlage. Und jetzt, knapp 7 Jahre später sind wir dann jetzt schon, haben wir das schon wieder verdoppelt.
Ja, verdoppelt auf 15 Megawatt Leistung pro Anlage, die eben jetzt Vestas liefert. Und das zeigt einfach, was für eine steile Lernkurve da die Offshore-Windkraft genommen hat. Und was 15 Megawatt konkret heißt, das hat Dänghaus, finde ich, ganz schön umgerechnet.
Also eine Rotorumdrehung von dieser Anlage kann 4 Haushalte lang einen Tag mit Strom versorgen.
Ja, das musst du dir mal reinziehen. Also einmal rum, so 4 Haushalte ganzer Tag mit Strom versorgt, nochmal 8 Haushalte, 12 Haushalte, 16 und so weiter. Also das ist schon krass.
Ja, Eiffelturm-Power würde ich sagen. Warum haben wir da eigentlich keine Flügel dran? Wir gönnen uns diesen Moment, um beeindruckt zu sein. Ich finde vollkommen zu Recht, aber auch nicht zu sehr, denn ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass es gerade auch Krisennachrichten aus der Branche gibt. Das heißt, diese Erfolgsgeschichte, die muss ja irgendwo einen Haken haben. Und dieser Haken, das sind die Kosten, denn auch die sind massiv gestiegen, oder?
Ja, also ich glaube, um es nochmal ganz kurz klarzukriegen, also dass diese Anlagen viel größer und effizienter geworden sind, das war erstmal super. Also das hat die Kosten für die Offshore-Windkraft massiv gedrückt in den vergangenen Jahren. Ich habe mit Experten gesprochen, die haben ganz grob geschätzt, die Kosten, um Windstrom auf dem Meer zu erzeugen, die haben sich so halbiert innerhalb von nur 10 Jahren. Aber dann gab es eben andere Probleme und die haben die Kosten im Gegensatz dazu getrieben. Man kann eigentlich so sagen, es gab so einen Wendepunkt, Corona, da hat sich der Wind gedreht.
Ja, ich glaube, wir erinnern uns alle noch, damals ist der Welthandel teilweise zum Erliegen gekommen, Lieferketten sind reihenweise gerissen und wer irgendwas haben wollte, der musste ordentlich draufzahlen. Ich kann mir denken, das war bei der Produktion von Windrädern nicht anders, ne?
Ja, genau, das war ein Problem und dann war es ja eigentlich so, nach Corona kam der Ukraine-Krieg und die Wirtschaft war eigentlich jahrelang quasi im Dauerkrisenmodus. Es gibt ein ganz zentrales Beispiel, um das zu veranschaulichen, was da passiert ist. Du brauchst für so eine Riesenanlage auch riesige Mengen Stahl, einmal für die Fundamente am Meeresboden, aber auch für die Türme. Und jetzt ist eben durch den Ukraine-Krieg sind ja die Energiepreise in die Höhe geschossen. Man braucht aber sehr viel Energie für die Herstellung von Stahl. Deshalb sind auch die Stahlpreise stark gestiegen. Und das hat natürlich dann die Windräder total verteuert. Gleichzeitig braucht es aber zum Beispiel auch viel Kupfer für die Kabel. Auch da sind die Preise gestiegen. Und dann sind ja so Windparks auch wirklich Milliardenprojekte. Da sind ganz hohe Investitionen nötig. Und da wird der Großteil von Banken und Investoren getragen. Und die verlangen auch heute viel höhere Zinsen als noch vor einigen Jahren. Und wenn man das alles so zusammennimmt, dann war das quasi so ja fast eine toxische Mischung für die Windparkbetreiber. NBW-Projektleiter Jörn Dänghaus hat mir dazu später im Büro das hier gesagt.
Das sind natürlich Faktoren, die so konkret keiner vorhersehen und kalkulieren kann. Ne? Natürlich müssen wir sowas, machen wir auch, wir berücksichtigen solche Marktpreisverwerfungen, Preisschocks als in Risikoszenarien, aber sie können immer nur Annahmen treffen, mit was zu rechnen ist.
Also für Hedreit, für diesen NBW-Windpark, war wohl das Glück, dass die viele Lieferverträge schon geschlossen hatten, kurz bevor es so richtig abging. Aber insgesamt für die Branche muss man sagen, das war einfach zu viel auf einmal. Man könnte vielleicht auch sagen, das Worst-Case-Szenario, was die immer drin haben, wenn die so einen Park planen, das ist eigentlich noch getoppt worden.
Okay, aber jetzt ist es ja so, dass die Betreiber normalerweise gestiegene Kosten umlegen, nämlich über den Preis für Strom auf ihre Kunden. Jetzt ist meine Frage, ist der so teuer geworden, dass die den einfach nicht mehr loswerden oder wie ist das?
Nee, man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur in den Extremen das bewertet, ne? Also Offshore-Windkraft lohnt sich schon immer noch für alle Beteiligten. Deshalb sind ja auch weiter Windparks im Bau. Und zwar, weil das ja immer noch große Vorteile hat. Also einer ist, der Wind auf dem Meer, der weht sehr regelmäßig und stark. Und damit kann man eben fast alle Tage im Jahr auch verlässlich Strom produzieren dort auf See. Und dann hast du es ja auch gesagt, es ist auch unverzichtbar in den Klimaschutzplänen der Bundesregierung. Alleine ja auch schon deshalb, weil es gar nicht so viele Flächen für Windräder und Solarparks auf dem Festland gibt, die man dafür gerne hergeben würde. Und wenn man dann auf die Preise schaut, dann ist Windstrom vom Meer immer noch viel günstiger als vor 15 Jahren, als eben dieser erste deutsche Windpark gebaut wurde. Nur eben nicht mehr so günstig wie vor Corona.
Aber ich hatte ja am Anfang gesagt, die Energieunternehmen BP und Total, die legen lange geplante Projekte plötzlich auf Eis. Die wollen ihre Offshore-Windparks zum Teil zumindest doch nicht mehr bauen. Das müssen wir jetzt an der Stelle erklären, wenn das immer noch attraktiv ist und es nicht an der Nachfrage für Strom vom Meer liegt. Was reitet die denn da?
Ja, also es gab eben zuletzt noch einen weiteren Kostentreiber und über den haben wir eben noch nicht gesprochen. Windparks auf See bekommen schon seit ein paar Jahren keine staatliche Vergütung mehr für Strom. Hedreit war beim Projekt Start vor 9 Jahren eine der ersten ohne staatliche Förderung. In den Folgejahren haben Unternehmen den Staat aber sogar dafür bezahlt, für das Recht, Windparks auf bestimmten Flächen im Meer zu bauen, weil das eben so attraktiv schien wirtschaftlich. BP und Total haben genau das gemacht. Die haben insgesamt 4 Flächen ersteigert und zusammengenommen fast 13 Milliarden Euro dafür geboten.
Und, das war ein Hammer damals.
Ja, das war ein Hammer und hat aber natürlich die Windparks in der Kalkulation viel teurer gemacht. Also als Betreiber müssen die natürlich diese hohen Anfangsinvestitionen irgendwie wieder reinkriegen. Aber dann kamen eben diese ganzen Kostensteigerungen, über die wir gesprochen haben. Und dadurch ist es eben sehr schwierig. Also man kann eigentlich sagen, BP und Total haben sich massiv verkalkuliert.
Ja, halten wir fest, diese Kampfkalkulationen, an denen es ja damals schon viel Kritik gab, auch von anderen Windparkbetreibern, die waren eine mäßig kluge Idee. Aber wir können auch nicht alles auf die schieben, denn im vergangenen Jahr, da wollte auch kein anderes Unternehmen mehr auf ausgeschriebene Flächen bieten. Windparks in der deutschen Nord- und Ostsee zu bauen, erscheint also offenbar im Moment allen in der Branche wirtschaftlich riskant. Und das wiederum, wir haben es gehört, gefährdet die Energiewende. Deshalb braucht es dafür Lösungen. Eine, die gerade diskutiert wird, die hat mit der Politik zu tun. Darüber spreche ich nachher noch mit einem Experten. Aber vielleicht kann die Branche sich ja auch am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Du hattest vorhin gesagt, diese immer leistungsstärkeren Anlagen, die haben die Kosten zunächst mal massiv gedrückt. Das heißt doch, die müssen nur so weitermachen, noch größere, noch leistungsfähige Anlagen bauen und dann sollte auch alles wieder billiger werden, oder?
Ist grundsätzlich eine gute Idee.
Ja, ich höre das Aber.
Ja, genau, es gibt ein Aber. Tatsächlich gibt es schon so größere Anlagen. Siemens Gamesa testet zum Beispiel einen Prototypen. Um es mal ins Verhältnis zu setzen, wie gesagt, diese Anlagen in Esbjerg, die da aktuell verbaut werden, die haben einen Flügeldurchmesser von so 230 Metern. Bei Siemens Gamesa sind das schon mehr als 270 Meter. Und die Hersteller aus China, die setzen da eigentlich die Rekorde gerade. Da gibt es eine Anlage, die größte, die hat schon 310 Meter Durchmesser. Also das sind nochmal Riesensprünge, genau. Aber man muss das ja in Serie produzieren, dann Tausende davon verkaufen und im Meer installieren. Und diesen Schritt zu machen, der ist nicht so einfach.
Warum nicht? Normalerweise ist China zum Beispiel doch gut in sowas.
Ja, aber ich meine, stell dir vor, du baust schon den Eiffelturm oder bei neuesten Anlagen vielleicht sogar noch größer. Und dann muss man diesen Eiffelturm von der Fabrik zum Hafen bringen. Dann muss man mehrere davon gleichzeitig auf ein Schiff packen, weit raus aufs Meer fahren. Da kommt dann ein Sturm vielleicht, das muss der Turm aushalten. Dann muss der mit einem Kran von Bord gehievt werden und so sicher im Meer verankert werden, dass der auch zukünftig Wind und Welle standhält. Also
okay, warte. Mir schwankt schon leicht der Boden unter den Füßen, wenn ich mir das alles vorstelle. Ich sehe auch schon Eiffeltürme auf mich draufkippen. Also du willst mir sagen, umso größer die Windräder, desto größer die Herausforderung.
Genau, aber nicht nur die Herausforderung, sondern da entstehen dann eben auch neue Kosten. Ein ganz handfestes Beispiel. In den Werken, wo die Turbinen gebaut werden, also das Herzstück der Anlage sozusagen, da mussten Hersteller in den vergangenen Jahren immer wieder Fabriken umbauen, teilweise sogar neu bauen, um eben überhaupt diese größeren Anlagen produzieren zu können. Und das zieht sich dann eben so durch, ne? Beim Verladen im Hafen auch. Also auch da haben die größeren Anlagen Auswirkungen. Was das ganz genau heißt, das konnte ich ganz gut verstehen, als ich da in Esbjerg war. Und ich hatte da so mein Aha-Erlebnis, als ich näher rangegangen bin. Dafür musste ich aber erstmal in so einem Container Arbeitsschuhe anziehen, Helm, okay. Schutzbrille und so weiter. You need the helmet, of course. Dann sind wir raus aufs Gelände und da ist dann so ein langes Fahrzeug an uns vorbeigerattert, ohne Fahrer. Ich muss wohl auch ein bisschen erstaunt geguckt haben. Habe ihm verraten, dass ich nicht jeden Tag auf so einem Gelände rumlaufe und habe dann sofort eine ganz nette Erklärung bekommen.
Transportfahrzeuge, um die Komponenten hier an Land zu transportieren, SPMT, Selbstfahrer, die in der Windbranche sehr verbreitet sind und auch in allen anderen Schwerlastbranchen.
Also die Dinger sind ferngesteuert und der mir das erklärt hat, das ist Henrik Thun von Vestas. Also von der Firma, die vor Ort das Sagen hat, weil die ja die Anlagen liefern für den Windpark. Der ist Ende 30, der leitet den Bau der Offshore-Projekte für ganz Zentraleuropa bei eben einem der größten Windkraftanlagenbauer der Welt. Und mit Henrik Thun bin ich dann rangegangen an die Kaikante. Da waren eben mehrere Türme der Windkraftanlagen schon aufgerichtet. Das waren die, die ich von Weitem gesehen hatte. Und jetzt von nahem konnte man eben sehen, dass auf der Fläche neben den Türmen die Kaikante abgesperrt war. Da war eine Baustelle und Bagger haben gerade den Boden aufgerissen. Und da habe ich natürlich direkt nachgefragt.
Wir brauchen eine sehr tragfähige Kiekante, wo entsprechend diese Großkräne die Komponenten verladen können. Wir brauchen ein gutes Seebett, wo die Schiffe sich positionieren können, um zum Verladen. Das heißt, sehr hohe Tragfähigkeit.
Also würde man bei einer normalen Kaikante diese riesigen Windkrafttürme mit einem Kran aufs Schiff heben, dann würde die Kante wahrscheinlich einfach abbrechen, weil die Windräder so schwer sind und die Kräne würden dann ins Meer fallen. Und das darf natürlich nicht passieren. Deshalb muss man eben bei jeder größeren Anlage wieder die Kaikanten verstärken. Muss da zum Beispiel so Pfähle in den Boden rammen, damit die Kaikante stabiler wird. Und das ist eben einer dieser echten Kostentreiber, wenn man die Anlagen immer größer macht. Und der Teil, auf dem diese Türme eben aufgebaut waren, der war natürlich schon verstärkt. Aber daneben wollen die bald ein weiteres Projekt abfertigen, brauchen noch mehr Platz. Deshalb wird eben schon wieder gebaggert.
Okay, das heißt, man kann im Betrieb später eine Menge Geld sparen, wenn man Windkraftanlagen größer und effizienter baut, weil man dann eben weniger Anlagen hat und damit mehr Strom erzeugen kann. Aber gleichzeitig hat man eben bis dahin auf dem Weg deutlich höhere Kosten, zum Beispiel für den Hafenausbau.
Genau, man muss im Grunde immer gegenrechnen, Effizienzgewinn minus die zusätzlichen Kosten, die entstehen. Und unter dem Strich muss dann natürlich ein Plus stehen. Aber man hat halt an unterschiedlichsten Stellen zusätzliche Kosten, auch zum Beispiel bei den Transportschiffen. Wie das funktioniert mit den Schiffen und dem Verladen, das konnte ich mir anschauen. Ich hatte richtig Glück, dass das Errichterschiff, die Windkeeper, also das Schiff, das diese Windkraftanlagen an Bord nimmt und installiert, dass das gerade im Hafen war zum Beladen. Und ich hatte noch mehr Glück, ich durfte sogar drauf. So ein rotes Schiff, ziemlich flacher Aufbau. In der Mitte kommen die Masten hin, zwei waren schon drauf und drei kann das Schiff insgesamt an Bord nehmen.
Ah, drei nur? Naja, da fährt man aber auch ein paar Mal hin und her, wenn man 64 Stück installieren will, oder?
Ja, da fährt man eine Weile hin und her. Das dauert dann auch einige Monate, wetterbedingt ja auch. Man kann nicht immer arbeiten. Wir waren dann oben, mussten uns erstmal wieder anmelden. Es gab so eine kleine Sicherheitsunterweisung.
Okay, guys, everyone, get your attention, please. Welcome on board, thank you for visiting. All I would ask that while you're on board, please obey all the signs. We don't want anybody getting hurt.
Von da sind wir dann aufs Deck, zu der Stelle, wo die Windräder auf dem Schiff befestigt werden. Da gibt es so Löcher im Boden, da werden die Windräder aufrecht reingesetzt und festgeschraubt. Aber, und ich finde, das zeigt auch halt sehr schön diese Dimension, nicht mit normalen Schrauben. Also wir standen an dieser Vorrichtung und daneben lag einer dieser Bolzen rum. Und ich sag mal, ich habe so gedacht an so einen Oberschenkelknochen vom Mammut.
Hier wird der Turm montiert. Das ist ein vorbereiteter Flansch, der entsprechend produziert wurde, ganz speziell für Hydrid, für diesen Turm. Wir sehen auch hier die ganzen Bolzen. 160 Bolzen und einer wiegt in etwa 20 bis 25 Kilo.
Ein Flansch.
Ein Flansch, ja. Man lernt viele Fachbegriffe, wenn man da draußen ist. Das kann ich dir sagen.
Sehr schönes Wort.
Genau. Aber nochmal kurz zurück zu diesen Vorrichtungen. Ne? Also auch das sind Spezialanfertigungen extra für dieses Projekt, weil es eben auch bei diesen Türmen der Windräder wenig Standards in der Branche gibt. Die sind immer anders und deswegen muss man so ein Schiff, bevor man das für so ein Projekt benutzen kann, auch erstmal aufwendig umbauen.
Krass, das ist ja auch ein Megakostentreiber dann. Aber sag mal, Vestas verkauft doch seine 15-Megawatt-Anlagen jetzt nicht nur an NBW, oder? Also die werden das doch noch an andere Parks verkaufen. Können die das Schiff dann nicht auch länger nutzen?
Auch das mal wieder nicht so einfach. Also das sind hochspezialisierte Schiffe und ein Clou von denen ist, die haben so lange Stützen und können sich damit aus dem Meeresboden hochstemmen, um stabil genug zu sein für das Verladen der Windräder im Hafen und eben auch bei der Installation auf See. Aber nicht jedes Schiff kann das auf jedem Untergrund machen.
Warte mal, die können sich hochstützen in der Nordsee? Also willst du mir sagen, die stehen da auf Stelzen? Das ist doch viel zu tief, oder nicht?
Nee, das denkt man, ne? Aber bei dem Windpark He3 zum Beispiel ist das Wasser ungefähr 40 Meter tief da an der Stelle in der Nordsee und die Windkeeper hat 120 Meter lange Stelzen. Aber also das Problem ist einfach, von diesen Schiffen gibt's nicht genug auf der Welt und deshalb muss man als Hersteller eben kämpfen, um die zu kriegen. Das heißt, es ist wirklich so, sobald so ein Windpark in Planung ist, versuchen die eigentlich schon irgendwo auf der Welt so ein Schiff zu mieten und letztlich zahlen die dann auch hohe Mietpreise einfach, um überhaupt an so ein Schiff ranzukommen.
Okay, Anne, lass uns mal den Sack zumachen. Also es ist alles irre aufwendig. Wie viel kostet denn so ein Park wie Hedereit am Ende?
Das kann man relativ genau sagen. 2,4 Milliarden Euro.
Wow, oh je.
Ja, also ne, du musst bedenken, über die gesamte Bauzeit, da sind 70 verschiedene Schiffe im Einsatz. Fast 2000 Leute sind registriert auf dieser Windpark-Baustelle. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ein extremer Nutzen. Also es ist, wie gesagt, bislang der größte deutsche Windpark auf See. Rechnerisch, wie gesagt, 1,1 Millionen Haushalte ein ganzes Jahr, die man damit mit Strom versorgen kann. Und das würden die natürlich nicht machen, wenn das nicht trotz dieses gigantischen Aufwands Gewinn abwirft. Aber also, was, glaube ich, klar geworden ist, diese höheren Anlagen, die bringen zwar mehr Effizienz, aber gleichzeitig auch neue Kosten. Und da muss das Verhältnis stimmen. Und wenn man dann so viele unerwartete Kostensteigerungen hat wie zuletzt, dann gerät so eine Kalkulation eben in Gefahr.
Okay, ich sehe es ein, also immer höher, schneller, weiter, so wie ich das vorgeschlagen habe, das ist nicht die Lösung. Aber was denn dann?
Also vielleicht ist es doch eine Lösung, ne? Also China treibt die Entwicklung weiter voran, noch höher, noch größer. Aber Vestas, die glauben zumindest eher nicht dran, wegen dieser ganzen beschriebenen Logistikprobleme. Und die hoffen auf was anderes, auf Standardisierung. Klingt ein bisschen langweilig, klingt ein bisschen technisch. Aber ich glaube, Standardisierung, das könnte theoretisch schon ein echter Gamechanger sein.
Ja, klingt ein bisschen deutsch, ne? Aber tatsächlich haben ja Standards in der Branche schon richtig viel gebracht. Man denke nur an den Schiffscontainer. Irgendwer hatte die Idee, kommen wir einigen uns da jetzt mal auf die Maße. Das ist immer so und so groß. Und schwupps, konnte man die alle auf jedem Schiff stapeln und viel mehr davon transportieren. Und das war auch nichts anderes als Standardisierung. Also da kann man schon irre viel Geld mitsparen.
Ja, genau. Und manche sagen eben, vielleicht kriegt man sowas ja auch in der Offshore-Windkraftbranche hin. Also dass man sagt, jetzt dürfen Anlagen für einen festgelegten Zeitraum, zum Beispiel 10 Jahre, erstmal nur noch so und so hoch sein bei uns in Europa, aber nicht höher. Und dann hätten die Hersteller, das wäre der Gewinn, mal ein paar Jahre Ruhe, die könnten sich darauf konzentrieren, die bestehenden Anlagen besser zu machen und auch mehr von diesem Typ zu verkaufen, was dann dazu führen würde, dass sie die hohen Entwicklungskosten eben auf viel mehr Anlagen umlegen und damit eben die Kosten fürs einzelne Windrad senken. Ist auch nicht nur Vestas Idee. Jörn Dehinghaus, der Projektleiter von NBW, der meinte persönlich, fände er, wäre das auch schon ein Gedanke wert. Es gibt auch eine Initiative aus den Niederlanden, die das auch vorantreiben wollen, diese Idee. Und es gab auch schon Gespräche auf EU-Ebene.
Aber beschlossen wurde nichts. Woran hakt's?
Ja, dass sich nicht alle einigen können in der Branche bislang. Also vielleicht hoffen manche doch eben einen Wettbewerbsvorteil zu haben, wenn sie selbst die Ersten sind, die diese nächst größeren Anlagen in Serie produzieren können. Oder vielleicht gibt es auch die Sorge, dass eben, wenn man, sagen wir mal, den Status quo sichert, dass dann die Hersteller aus China enteilen am Ende. Deswegen, wenn man jetzt über Standards redet, dann sind vielleicht kleinere Lösungen realistischer, also Normen und Standards eher bei so Details der Anlagen auszuhandeln. Aber kleinere Lösungen, die hätten natürlich auch gleich wieder weniger Effekt.
Hm, Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, eine Hilfestellung, um die Kosten zu senken, die könnte auch von der Politik kommen. Die überarbeitet nämlich gerade das Windenergie-auf-See-Gesetz und dabei geht es unter anderem darum, zu welchen Konditionen zukünftig Flächen in der Nord- und Ostsee vergeben werden. Mit dem bisherigen Auktionsdesign sind die Windparkbetreiber nämlich mehr als unzufrieden, deswegen hat zuletzt bei den Auktionen auch niemand mehr geboten. Was müsste sich also ändern? Das wollte ich wissen von Philipp Godron. Er ist beim Think Tank Agora Energiewende der Experte für alle Fragen rund um Strom, natürlich besonders erneuerbaren Strom. Und ich war gespannt zu hören, ob er denn der Kritik und auch den Forderungen aus der Wirtschaft zustimmt.
Das ARD Klima-Update.
Hallo Herr Godron, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Schönen guten Tag, Frau Tappe.
Die Industrie sagt ja, die Bedingungen für Offshore-Windkraft, die hätten sich in den vergangenen Jahren massiv verschlechtert. Und um besser kalkulieren zu können und ihr Risiko für die Zukunft zu verringern, da fordern die Betreiber deshalb für neue Parks sozusagen einen staatlich garantierten Preis. Also einen Preis, zu dem sie heute schon wissen, dass sie dann ihren Strom ins Netz einspeisen können. Es geht dabei um sogenannte Differenzverträge. Das heißt, ist der dann geltende Marktpreis für Strom geringer als vereinbart, dann stockt der Staat auf. Ist der dann geltende Marktpreis höher, dann geben die Unternehmen die Differenz an den Staat ab. Großbritannien vereinbart genau das mit Windparkbetreibern bereits und seitdem bieten auch wieder welche auf die staatlichen Flächen. Was meinen Sie, ist das der Gamechanger, den auch Deutschland jetzt braucht, damit es vorangeht?
Wir brauchen Veränderungen im regulatorischen Rahmen und der Gesetzgeber hat da eine Reihe von Hebeln in der Hand. Einer davon ist in der Tat die Absicherung der Investitionen über Differenzverträge. Warum ist das gut? Gut für uns alle. Die kriegen dann von der Bank günstigere Kredite und können auch günstiger die Anlagen bauen. Und das schlägt sich am Ende dann im Strompreis positiv nieder und schlägt sich im Übrigen am Ende auch günstig nieder bei der Frage, ob der Staat da Geld dazugeben muss oder nicht. Und warum sind Differenzverträge dann eine gute Lösung? Die haben eben eine Absicherung, die geht in beide Seiten. Die haben eine Absicherung für die Investoren, aber gleichzeitig sagt der Staat für uns Stromkunden oder für uns Steuerzahler, wenn der Strompreis höher ist, als du kalkuliert hast, du also mehr einnimmst, als du eigentlich brauchst, dann musst du im Gegenzug auch was an uns zurückzahlen. Also es ist auch eine Absicherung gegen hohe Strompreise für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Wenn ich da gleich mal einhaken darf, der Teufel, der steckt da ja wie immer im Detail. Also ist der vereinbarte Strompreis zu niedrig, dann bietet möglicherweise kein Unternehmen. Ist er zu hoch, dann kostet das Ganze den Steuerzahler am Ende unnötig viel Geld. Wie findet man da denn dann den perfekten Preis?
Da kommen wir schon ein ganzes Stück in das Design solcher Differenzverträge. Richtig ist es, den Preis für diese Differenzverträge nicht staatlich vorzugeben, sondern über Ausschreibung im Wettbewerb zu ermitteln. Der Staat gibt die Bedingungen vor, sagt, also was ihr hier bietet, bietet ihr auf Basis eines Differenzvertrages und der den günstigsten Preis bietet, der kommt dann zum Zuge.
Okay, also um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, der Staat sagt, das wäre der Maximalpreis, auf den wir uns einlassen würden für Strom. Aber es soll trotzdem eine Auktion stattfinden, um zu schauen, ob ein Windparkbetreiber sagt, ja, ich gebe mich auch mit einem geringeren Garantiepreis zufrieden. Und wenn ja, dann kriegt der mit dem geringsten Garantiepreis den Zuschlag. Jetzt ist meine Frage, droht dann nicht aber wieder die Gefahr eines Unterbietungswettbewerbs? Also am Ende sagt das Unternehmen dann, Mist, für den Strompreis, den ich da angegeben habe, ist das Ganze heute gar nicht mehr wirtschaftlich und dann wird der Park am Ende doch nicht gebaut. Sehr ähnlich, wie wir das gerade erleben.
Der Unterschied ist, dass in dem aktuellen oder in den bereits bezuschlagten Projekten genau die Absicherung nach unten nicht gegeben war. Da beruhte das Gebot der beteiligten Unternehmen allein auf der Annahme, sie könnten ihre Investitionen refinanzieren, indem sie Einnahmen aus dem Strommarkt generieren. Und die Einnahmen aus dem Strommarkt, also bestimmt durch den Strompreis der nächsten 20 Jahre, bergen eben ein ganzes Stück an Unsicherheit. Diese Unsicherheit würden wir ein Stück rausnehmen, weil eben ein Mindestpreis garantiert ist und das Unternehmen diesen Preis in jedem Fall für seine Kalkulation veranschlagen kann. Also Basis nicht eine Marktprognose, sondern Basis ein staatlich garantierter Mindestpreis. Und das sollte schon dazu führen, dass die Unternehmen realistische Gebote abgeben und dann auch bauen. Gleichzeitig muss man sich sicherlich auch noch mal angucken, was passiert denn, wenn die nicht bauen? Da muss der Staat noch strenger vermutlich kontrollieren, was den Bau-, Investitions- und Baufortschritt angeht und dann auch mit schmerzhafteren Vertragsstrafen drohen, falls am Ende die Investoren nicht bauen, weil wenn das der Fall ist, verlieren wir viel Zeit.
An welchen Stellschrauben könnte die Bundesregierung denn noch drehen oder müsste sie noch drehen, damit der Ausbau der Offshore-Windkraft stärker vorangeht?
Es gibt noch ein paar andere Schwierigkeiten, die Investoren haben. Das eine ist, einige der zukünftigen Projekte könnten auch deshalb unwirtschaftlicher und damit teurer werden, wenn die zu eng bebaut werden. Und Deutschland hat nicht so wahnsinnig viel Fläche in der Nord- und Ostsee, aber ambitionierte Pläne. Und da Anpassungen zu leisten, dass auch wirklich jedes Windrad dann gut im Wind steht und viel Wind abbekommt, auch das würde helfen.
Also was Sie da beschreiben, das sind ja diese Verschattungs- oder ich nenne sie immer, weil ich es verständlicher finde, Windschatteneffekte. Also sprich, da ist schon ein Windpark, jetzt wird in die vergleichsweise kleinen deutschen Flächen ein weiterer Windpark gebaut und der steht dem anderen sozusagen im Wind und klaut dem den Wind. Und dadurch kann der logischerweise dann nicht mehr so viel Strom produzieren wie vorher. Was könnte man denn da machen? Also die Flächen, die Zuschnitte sind ja nun mal so, wie sie sind. Würden Sie da nochmal an den Zuschnitt rangehen oder wäre da vielleicht eine internationale Zusammenarbeit sinnvoller?
Ich würde sagen, eine Kombination aus den beiden Aspekten, die Sie genannt haben. In der Tat können wir da helfen bei der Wirtschaftlichkeit, wenn wir uns diese Windschatteneffekte nochmal genauer anschauen. Und da können uns unsere Nachbarn, da kann uns die europäische Kooperation wirklich helfen. Dänemark beispielsweise hat schon gesagt, wir haben Windgebiete, die können genutzt werden für Windanlagen. Wir brauchen aber den Strom gar nicht. Viel kleineres Land, deutlich mehr Zugang zu Ost- und Nordsee. In den Niederlanden ist es nicht viel anders. Da kann also Deutschland, wenn in diese Planung von 70 Gigawatt Flächen mit einbezogen werden, aus Dänemark, aus den Niederlanden, echt profitieren. Die Parks stehen nicht so eng beieinander. Wir haben mehr Windertrag. Die stehen möglicherweise auch nicht ganz so weit draußen in der Nord- und Ostsee und auch das hilft, die Kosten zu reduzieren beim Bau, bei der Wartung und auch bei den Stromkabeln, die wir da ja über viele Kilometer ins Wasser legen müssen.
Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Aber sag mal, Susanne, mehr Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn ist eigentlich total überfällig, oder?
Finde ich auch, soll jetzt auch kommen, haben sich zumindest alle Beteiligten des Nordseegipfels Anfang des Jahres in Hamburg gegenseitig versichert. Aber bleibt halt zu hoffen, dass es auch schnell genug kommt, denn die Idee ist nicht ganz neu und bislang warten wir noch drauf. Philipp Gaudron ist aber tatsächlich optimistisch, dass wir unsere Ausbauziele auf dem Meer erreichen werden, auch übrigens, weil es beim Thema Netzanschluss inzwischen deutlich schneller vorangeht. Und er sagt, dass 2045 jede fünfte Kilowattstunde Strom vom Meer kommt, das hält er nach wie vor für realistisch. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Schreibt uns derweil auch gerne mal, was ihr über das ganze Thema denkt. Unsere E-Mail-Adresse ist klimaupdate@ard.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gilt wie immer, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns. Für heute machen wir Schluss. Die nächste Folge kommt wie immer in 2 Wochen und für die Zwischenzeit gibt's auch gleich wieder einen Podcast-Tipp. Aber erstmal möchte ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich hoffentlich bis bald.
Tschüss.
Unsere Psyche beeinflusst jeden Bereich unseres Lebens, oft subtil, manchmal überwältigend. Ich bin Verena Kapell, Host des Psychologie-Podcasts Innenwelt und gehe der Frage nach, wie wir uns selbst und andere besser verstehen können. Ich spreche mit Psychologinnen, Psychiatern und Menschen, die offen über ihr Erleben und ihre Therapien berichten. Gemeinsam zeigen wir mögliche Wege für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freundinnen und Freunde. Was macht Wut mit uns im Berufsleben? Warum immer diese Selbstsabotage? Wie kann ich mehr Entspannung im Alltag finden und Konflikte vermeiden? Wollen Sie auch verstehen, warum wir wie handeln und fühlen? Denkanstöße, Handlungsoptionen und neue Erkenntnisse hören Sie in Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5 in ARD Sounds.